Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Lieber Erich, sag mal, hast du einen grünen Daumen?
Nein, ich habe überhaupt keinen grünen Daumen. Wir haben ein Hochbeet zwar im Garten, das aber mehr zur Ruine verkommt, weil meine Frau der es geschenkt hat.
Oha, aber jetzt keinen Familienstreit provozieren.
Nein,
über den
überhaupt nicht. Oh. Aber meine Frau, ich habe ja auch ein Buch, ein Hochbeet-Gärtnerinnen-Buch gekauft und das ist ungelesen im Regal. Und entsprechend ist auch unsere Ausbeute, was das Hochbeet angeht.
Na, fairerweise muss ich an dieser Stelle sagen, bei uns ist es umgekehrt. Ich kümmere mich nicht gut genug um unser Hochbeet daheim. Aber mir geht es ja tatsächlich gar nicht um so Nutzpflanzen, sondern um Blumen. Um Blumen. Bist du ein Blumenmensch?
Ja, Schnittblumen, ja. Alles, was zickige Zimmerpflanzen angeht, die Pflege brauchen und auch gern vernachlässigt werden, das ist nicht so meins. Aber Schnittblumen finde ich,
ja. Ikebana? Die Kunst des Blumensteckens?
Nein, so weit geht's nicht. Aber
okay, Schulden, also pass auf.
In der Vase, das kriege ich noch hin.
Hast du schon mal von der Entente Florale Europe gehört?
Nein, nee. Bisher nicht.
Das heißt, übersetzt, das kommt aus dem Französischen, heißt blumiges Einvernehmen in Europa. Entente Florale Europe, und das ist ein Pflanzen- und Blumenwettbewerb europaweit. Und verrückt. Und da machen mittlerweile über ein Dutzend europäische Länder mit, unter anderem auch Deutschland und Österreich. Es wurde 1977 gegründet als eine britisch-französische Initiative und Bregenz spielt darin eine Rolle.
Wir sind 1906,
ja, wir sind heute in Bregenz, genau. Ja, deswegen spreche ich über Entente Florale Europe. Und 1996 wurde die Stadt Bregenz mit einer Silbermedaille ausgestattet für die Blumensteckerei in Bregenz. Also, die hat an diesem Wettbewerb mitgemacht und für die Blumenpracht 1996 habe ich im Lexikon gelesen online, hat man hier eine Blümerante Auszeichnung gewonnen.
Also Silber, für Gold hat es nicht ganz gereicht.
Für Silber, genau, ja. Ich habe leider keine Presseaufzeichnung entdeckt, wo man das mal hätte sehen können, warum es diesen Preis in Silber gab.
Na, vielleicht hat unser Gast eine Erklärung dafür, warum es nur Silber geworden ist und nicht Gold.
Das können wir nämlich gleich mal fragen. Und es gibt noch zwei weitere Städte in der Nähe des Bodensees. Die Stadt Bad Saulgau und das Dorf Immenstadt. Die haben 2019 und 2000 auch die Preise in Gold allerdings gewonnen. Und da reihen die sich ein in so Städte wie Dresden, Düsseldorf, Münster. Also das ist schon ein ernstzunehmender Preis. In der Kunst des Blumensteckens. Ja. Bregenz hat es auch gewonnen. Gleich werden wir mit unserem Gast darüber sprechen vielleicht. Bevor wir das tun, möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch zurufen, wenn Sie Feedback oder Gästevorschläge haben, melden Sie sich gerne bei email@derwellenreiter.info. Sie können uns in den sozialen Medien folgen und schicken Sie uns gerne solche Fun Facts für den Auftakt der Sendung. Da freuen wir uns immer, wenn Gäste mitmachen. Und es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es sich sehr lohnt, dran zu bleiben bis zum Ende des Podcasts, weil da haben wir wieder zwei Tipps für Sie. Der Erich hat einen gastronomischen Tipp. Erich, was hast du mitgebracht?
Aus Konstanz, aus den Anglerstuben. Dort kocht ein junger Herr namens Jari Dochert und der hat 2022 die Kochsendung The Taste gewonnen. Das ist eine relativ große Show in Deutschland und der kocht dort und bis auf den Nachtisch fand ich es großartig, aber der Nachtisch. Habe ich heute noch Reste in den Zwischenräumen, die Auflösung gerne im Gastro-Tipp.
Im Gastro-Tipp. Und verrückterweise habe ich auch was aus Konstanz.
Nein.
Ja, weil für alle Frauen, die uns jetzt folgen, die lieber nach Paris wollen, als eine Radtour um den Bodensee zu machen. Das ist eine Liedzeile aus einem deutschen Chanson von Lisa Berg und ihrem Pianisten. Die touren wieder und die sind nämlich in der Zimmerbühne in Konstanz im Mai und warum es sich lohnt, da hinzugehen und sich deutsche Chansons anzuhören, die auch den Bodensee thematisieren.
Ist das so?
Ja, das habe ich in meinem Kulturtipp. So, nun aber. Der Grund, warum wir in Bregenz sitzen, ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Michael Ritsch.
Willkommen.
Der Oberbürgermeister. Und Michael Ritsch ist ein Mann, bei dem man mit Fug und Recht behaupten kann, dass er Bregenzer ist, in jeder Hinsicht. In Bregenz geboren, in Bregenz Matura gemacht, in Bregenz die politische Karriere angefangen, in Bregenz beharrlich daran gearbeitet, Oberbürgermeister zu werden. 2020 ist er es dann auch geworden. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter, auch eine Enkelin mittlerweile. Und wir freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, um mit uns über Bregenz zu sprechen, den Bodensee, seine Amtszeit. Und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, freue mich.
Jetzt ist alles in Bregenz gewesen. Sind Sie so vernarrt in die Stadt Bregenz oder ist das ein bisschen wie bei den Hobbits in Herr der Ringe in dem Auenland, die irgendwie nie den Mut hatten, aus der Stadtgrenze rauszuschreiten?
Na, also in der Tat, ein Original Bregenzer. Mein Vater hat immer gesagt, nicht nur geboren in Bregenz und aufgewachsen, sondern auch in Bregenz gemacht.
Ja.
Er behauptet es mal zumindest.
Okay.
Also so gesagt, ein Urbregenzer, wobei mein Vater hat dann schon irgendwo Südtiroler Wurzeln, meine Mutter von ihrem Vater Wiener Wurzeln, aber so Original Bregenzer, aber natürlich aus Bregenz auch hinausgekommen. Also ich war nicht nur immer in Bregenz, ich habe mir schon die schöne große Welt auch mal angesehen, damit man etwas mitnimmt für Bregenz.
Und an dieser Stelle muss ich auch erwähnen, Sie haben Ihren Master of Business Administration 2017 in Innsbruck gemacht.
Richtig.
Also Sie haben tatsächlich ganz offiziell verbrieft, das Ausland besucht, ja.
Genau, alles außerhalb vom Vorarlberg Ausland. Quasi im Ostblock von Österreich, ab dem Arlberg.
Man muss ja auch sagen, Bregenz, also man kann sich in Bregenz ja verlieben. Da ist der See, Sie haben einen Hausberg, Sie haben, im Hintergrund sieht man schneebedeckte Berge, Sie haben das Rheinland, Sie haben die größte Festspielbühne der Welt, ein tolles Kunsthaus. Gibt es eigentlich irgendwas an Bregenz, was einem nicht gefallen kann?
Ja, Bregenz hat wirklich das Glück als eine Kleinstadt. Wir haben knapp 33.000 Einwohner, dass wir ein Kulturprogramm und ein, sage ich mal, Freizeitprogramm bieten können, das sich wirklich sehen lassen kann. Ich glaube, als Kind habe ich mich schon verliebt ins Bodenseeufer, weil das Schöne am Bregenzer Bodenseeufer ist, und da muss man Vorgängerbürgermeistern dankbar sein. In den 70er Jahren hat nämlich einer dieser Bürgermeister darauf geachtet, dass es gesetzlich verankert ist, dass kein einziger Quadratmeter Grund am Bodensee veräußert werden darf, sondern immer im Volkseigentum bleibt. Das heißt, von der deutschen Grenze bis Richtung Schweiz, also bis zur Nachbargemeinde, gehört das komplette Bodenseeufer der Stadt, so gesehen dem Volk. Und egal, wo man in Bregenz wohnt, Handtuch auf die Schulter, Badehose, man geht runter und springt in den See. Das gibt's in der Schweiz nicht, in Deutschland nicht, wo ganz viele Seegrundstücke einfach an Private veräußert wurden. Und das ist so der große Schatz in Bregenz, wo die Oberbürgermeisterin von Lindau immer wieder sagt, wenn sie nach Bregenz kommt, das bin ich dir total neidig. Und wir haben es jetzt, die letzten Jahre haben wir ganz intensiv investiert in dieses Ufer und haben an unserer Pipeline, die den Namen hat, weil früher mal eine Ölpipeline dort durchgelaufen ist, haben wir knapp 100.000 Kubikmeter Kies aufgeschüttet und einen Fahrrad- und Fußweg und neue Badeflächen geschaffen, was eine kostenlose Aufenthaltsqualität geschaffen hat, die seinesgleichen sucht. Und man sieht ja auch an der Pipeline, das ist so diese Verbindung Deutschland mit Österreich, wo im Jahr rund 1 Million Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer an dieser Pipeline touren. Da weiß man, wie wichtig das war, dass man diese Fußgänger-Fahrradfahrerfläche einfach auch ein bisschen entkoppelt hat, weil das war eigentlich in der Vergangenheit immer ein ziemliches Chaos. Ist zwar nicht so viel passiert, aber trotzdem ist natürlich jetzt die Qualität unglaublich. Und Zusätzlich haben wir überall noch Duschen gemacht, Liegen aufgestellt, und das ist so das, was die Bregenzer wirklich schätzen. Neben dem Hausberg, der ja mit der Pfänderbahn erreichbar ist für die Fußfaulen, die nicht rauflaufen wollen. Der Berg hat ein bisschen mehr wie 1000 Meter Höhe. Früher noch ein Berg mit Schnee, leider durch den Klimawandel mittlerweile fast kein Schnee mehr. Und vor 3 Jahren haben wir auch die beiden Skilifte am Hausberg leider abgebaut. Das war für alle Bregenzerinnen und Bregenzer, war es eigentlich der Berg, wo man Skifahren gelernt hat. Und
ich kann mich ja beim Haken Skifahren gelernt hat.
Ja, genau, ja. Richtig. Das war,
der ist ja schon lange weg. Also der.
Das ist schon lange weg. Also der war der erste Lift, wo wegkam, und jetzt, wie gesagt, die oberen Lifte. In meiner Kindheit kann ich mich erinnern, dass man im Winter mit der Pfänderbahn auf dem Pfänder rauf ist, oben ein bisschen Ski gefahren ist, und umso älter man wurde, hat man eigentlich nur noch die Pfänderabfahrt genützt. Das heißt, Bahn rauf, Abfahrt runter, Bahn rauf, Abfahrt runter, und bei der letzten Fahrt mit den Skiern direkt vor die Haustüre, und das gibt's nicht mehr. Also wir haben nicht mehr solche Winter, wo man das leider machen kann.
Wenn Sie so viel jetzt gerade von dem hergerichteten Ufer und von viel Investition, das wäre natürlich eine super Möglichkeit, auch den städtischen Haushalt zu sanieren. Und man sagt, ja komm,
so ein paar Seegrundstücke
bei der Festspielbühne links daneben, also da ein paar Filetstücke zu Geld zu machen, das wäre eine großartige Idee für unseren.
Ja, es wäre so ein verlockendes Angebot für den ein oder anderen, der zu viel Geld hat, aber das wird nicht passieren.
Ja. Gab's das mal, war das mal in Ihrer Amtszeit oder das in der Vorgänger irgendwie ein Thema, dass man sagt, ja, das könnten wir eigentlich hier die Filetstücke versilbern und.
Nee, also das ist so eine Tradition, das weiß eigentlich jeder, der politisch tätig ist, wenn er darüber nachdenkt, dann kann er seine politische Karriere auch gleich beenden. Okay. Das ist so das Heiligtum der Bregenzerinnen und Bregenzer, dass das Ufer im Besitz der öffentlichen Hand bleibt. Okay.
Ich meine, bei uns hat man ja ganz oft Schilder stehen, hier kein Seezugang. Also das ist eben, das muss man schon festhalten, das ist etwas ganz Besonderes. Die Ufergrundstücke sind überall hochbegehrt, sehr teuer und wenn man zum See will, muss man sich Lücken suchen, tatsächlich ganz offizielle Wege. Das ist besonders. Gleichzeitig haben wir in Bregenz, wenn ich Bregenz besuche, ganz gern mal mit dem Auto fest. Der Verkehr ist wahrscheinlich das Ding, was man nicht unter Kontrolle bringt, oder?
Der Verkehr ist so das Thema, das die Bregenzer eigentlich seit 60, 70 Jahren immer wieder beschäftigt. Es gab in den 60er, 70er Jahren, knapp 30 Varianten, wie führt man eine Autobahn durch Bregenz, über den See, am Hang entlang. Und der Bürgermeister, der damals gesagt hat, wir bauen einen Tunnel durch den Berg, wo dann alle Bregenzer gesagt haben, okay, der spinnt, wer soll das bezahlen? Der wurde dann aber auch Bürgermeister und hat mit dem legendären Bundeskanzler Bruno Kreisky dann die erste Pfändertunnelröhre gemacht und mittlerweile gibt es ja zwei Pfändertunnelröhren und einen Citytunnel, das heißt eine attraktive Stadtumfahrung, die dazu noch mautfrei ist, weil ja viele deutsche Bürgerinnen, die von Deutschland in die Schweiz wollen, nutzen dann die Stadt, weil sie glauben, sie müssen von der Autobahn abfahren, weil sie eine Vignette kaufen müssen.
Also, ist das immer noch so, dass das die oder dass das sehr viele?
Ja, leider. Also klar, es ist eine gewisse Ortsunkenntnis und im Internet schaut man dann vielleicht nicht. Auf der Autobahn in Deutschland ist ein ganz kleines Schild mautfrei bis Hohenems, nur des Schilds sieht niemand. Weil natürlich auch die ASFINAG kein Interesse hat, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass man da kostenfrei fahren kann. Und wir versuchen das zurzeit intensiv größer auszuschildern, weil das wirklich in der Tat ein Problem in Bregenz ist. Es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich fahre die paar Kilometer, fahre ich am See entlang und schaue mir die Landschaft an. Ich möchte nicht durch den Berg fahren. Aber am Ende ist für uns natürlich wichtig, dass der Verkehr dort rollt, wo für Millionen von Euro höherrangige Straßen gebaut wurden. Und wir hatten ja vor kurzem einen Wettbewerb, wo es darum ging, den Bahnhof Bregenz, der wirklich ein Unort ist und der jetzt Gott sei Dank saniert wird und neu gebaut wird, da hatten wir einen Wettbewerb und ein holländisches Architekturbüro hat sich auch beteiligt, Carras & Brands aus Amsterdam. Und mit dem saß ich dann in einem Lokal und dann sagt er so zu mir, du Bürgermeister, wie viele Einwohner hat Bregenz? Dann habe ich gesagt, ja, 33.000. Sagt er, wer auf dieser Welt hat das hergebracht, dass man für 30.000 Menschen solche Tunnel durch diese Berge durchbohrt? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt und sagte, aber wieso um Gottes Willen lässt ihr dann überhaupt noch jemand durchfahren? In Holland wäre schon lange Durchfahrtverbot. Ja. Ihr habt ja eine Umfahrung. Und das hat mich dann auch zum Nachdenken angeregt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich hat er recht, der wo rein will, soll rein dürfen, aber der wo nur durch will, der soll diese Ortsumfahrung nehmen. Und das ist so ein Thema, wo wir jetzt gerade intensiv dran sind. Gibt es die Möglichkeit für eine City-Maut, dass jemand, der da durchfährt, muss dann Maut zahlen? Und das prüfen wir jetzt gerade, weil wir wollen ja eigentlich die Bregenz besuchen, hier Urlaub machen oder einen Tagesausflug, shoppen, essen, den See genießen, die sollen rein. Aber der nur durchstaut, den wollen wir irgendwie wegbringen, weil das macht die Stadt wirklich etwas unattraktiv und schwierig, weil es ist ein Nadelöhr zwischen See und Berg, gibt es nur diese eine Straße. Und das macht's nicht so ganz einfach.
Ich muss kurz zwischenfragen, Bürgermeister oder Oberbürgermeister? Ich habe jetzt einfach Oberbürgermeister gesagt, weil das so die Gewohnheit aus Deutschland ist.
Also bei uns gibt's keinen Oberbürgermeister, sondern der Bürgermeister ist quasi der Oberbürgermeister.
Okay, gut.
Ich finde Oberbürgermeister so ein cooler Titel. Schade, dass das für uns nicht gibt.
Für alle Städte ab 20.000 wird's der Oberbürgermeister. Und da muss man auch aufpassen, weil es gibt so viele weitere Oberbürgermeister dann. Ja. Das ist, und wir haben ja bei Maria Papa haben wir ja gelernt, es ist die Stadtpräsidentin. Und da wir ein Drei-Länder-Podcast sind, müssen wir auch diese Feinheiten berücksichtigen. Also Bürgermeister, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch nicht abgewertet fühlen.
Es gibt Oberbürgermeister in Deutschland, Bürgermeister in Österreich und Stadtpräsidentin in der Schweiz.
Wunderbar.
Sind die drei selben Funktionen. Bei uns gibt es ja keine weiteren Bürgermeister, sondern einen Vizebürgermeister in der Regel. Und dann gibt es die Stadträte. Und das sind in Deutschland die Bürgermeister. Wir haben so eine Partnerschaft mit Lindau, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, auch gemeinsam mal die ein oder andere Sitzung machen. Mhm. Und das war am Anfang sehr spannend für viele, diese Unterschiedlichkeiten.
Wer hatte denn die Idee? Das ist auch im Rahmen des Städtebunds geschehen, gell?
Entstanden ist eigentlich bei meiner ersten Festspieleröffnung als Bürgermeister kam die Oberbürgermeisterin von Lindau auf mich zu, die auch neu im Amt war.
Mhm. Frau Alfons.
Hat gesagt, cool. Sollen wir nicht ein bisschen intensiver zusammenarbeiten? Wir sind eine Region, zwei Städte mit einer ähnlichen Größe, aber nicht so groß, dass wir große Kongresse hierher bringen und haben dann angefangen, ein bisschen drüber zu plaudern. Und mittlerweile ist es ganz eine enge Partnerschaft, wo wir gemeinsam politische Gremien haben, wo wir gemeinsam versuchen, unsere Region als die Tourismusregion zu verkaufen. Weil Lindau hat einen schönen Saal, die Inselhalle für Tagungen. Das Festspielhaus ist natürlich der Premiumort überhaupt in der Region für große Tagungen. Und die Idee war dann unter dem Titel Libre, also Lindau-Bregenz Libre, Kongresse herzubringen, dass an beiden Standorten der Kongress tagt und mit dem Schiff zwischen diesen beiden Standorten hin und her gefahren werden kann. Und das hat ja gewisse Besonderheit und einen Charme, dass ich zwischen zwei Kongressstandorten mit dem Schiff ein bisschen hin und her fahren kann. Und da ist jetzt einiges schon entstanden. Also wir feiern eigentlich die Region, weil wir zusammen sowohl was die Nächtigungen anbelangt, als auch den Tourismus eine Region sind, die sehr attraktiv ist. Also zusammen haben wir ungefähr 1,5 Millionen Nächtigungen im Jahr. Und das ist für eine Region wie Vorarlberg und Lindau mittlerweile eine Urlaubsdestination geworden für Menschen, die sagen, ich muss ja gar nicht weit wegfahren, ich habe es so schön eigentlich in der Nähe. Und auch der Klimawandel hat dazu beigetragen, dass natürlich gerade die Region als Region, wo man gut essen gehen kann, wo man viel Freizeiterlebnis hat, wahnsinnige Kulturangebote hat, dass das eigentlich eine schöne Urlaubsregion ist.
Und es ist auch eine Lebenswelt. Ne? Das ist für Lindauer gehört Bregenz, das ist eigentlich ist der kleine Vorort von Lindau, muss man schon so sagen.
Na, wenn ich in Lindau bin, sage ich immer, das Schönste an Lindau ist der Blick nach Bregenz. Die Lindauer sagen es umgekehrt, glaube ich.
Ja. Aber jetzt haben Sie gemeinsame Stadtratssitzungen gehabt. Ja. Gab es denn da irgendwelche gesetzlichen Hürden? Oder kann man einfach so länderübergreifend dann auf einmal so?
Also es ist so, dass im Vorarlberger Gemeindegesetz Beschlüsse, die dann auch einen Ausschlag haben auf das, was dann passieren soll, die kann man nur auf dem jeweiligen Staatsboden machen. Das heißt, wenn die Sitzung bei uns gewesen ist, war es kein Problem. Aber wo wir in Lindau die Sitzung hatten, ging es darum, dass wir gemeinsam beim öffentlichen Personennahverkehr ein Ticket schaffen, das zwischen Lindau und Bregenz einfach ein Ticket gilt und man nicht zwei verschiedene Tickets kaufen muss. Und da sind wir jetzt gerade dran, das wird auch funktionieren. Da mussten wir aber dann bei uns den Beschluss noch nachholen.
Ach ja, okay. Ja,
drüben war es dann quasi wir haben gemeinsam aufgezeigt, aber rechtlich bindend ist der Beschluss erst, wenn man auf eigenem Boden ist.
Wie wäre es gewesen, auf dem Schiff ungefähr in der Mitte zwischen Lindau und Bregenz?
Dann wären wir leider auch auf deutschem Hoheitsgebiet gewesen. Da gibt es eine ganz klare Grenze.
Okay.
Aber wenn das Schiff in der Nähe vom Bregenzer Hafen gewesen wäre, dann wäre es gegangen. Ja. Geht es natürlich auch auf dem Schiff.
Und diese enge Beziehung zwischen Lindau und Bregenz, die reicht aber nicht bis zu den Kollegen in der Schweiz. Da gibt es jetzt keine Stadt, die ähnlich prominent in diesem Bündnis drin wäre.
Wir haben den internationalen Bodenseebund, wo wir uns natürlich auf Bürgermeisterebene auch treffen und dort auch Dinge gemeinsam besprechen. Gerade die deutschen Kollegen rund um den Bodensee sind extrem neidisch auf unser System vom öffentlichen Personennahverkehr, das in Vorarlberg wirklich extrem gut funktioniert. Ist in Deutschland echt ein Thema. mittlerweile auch die Gesundheitsversorgung in Deutschland ein Riesenthema, dass man fast kein Rettungsauto mehr bekommt in einer Zeit, wo es notwendig wäre, was bei uns eigentlich sehr gut funktioniert. Also da gibt es schon Themen, die Parallelen haben, wo wir von ihnen lernen können. Also wir profitieren natürlich von den Uni-Standorten in der Schweiz und in Deutschland, die in der Bodenseenähe sind, weil Vorarlberg keinen Uni-Standort hat, was leider wirklich ein Problem ist. Andererseits ist die Nähe zu Deutschland-Schweiz so groß, dass natürlich die bestehenden Universitäten uns auch Leute bringen, die wir sonst nicht hätten.
Um nochmal zum Einstieg zurückzukommen, kannten Sie denn diesen blümeranten Preis, den die Stadt Bregenz war?
In der Tat habe ich aufmerksam zugehört, ich kannte ihn nicht. Ich weiß, dass Bregenz natürlich extrem dafür bekannt ist, dass unsere Seeanlagen von unserer Stadtgärtnerei wirklich immer im Frühjahr sowas von schön gemacht werden. Also Blumen ohne Ende. Aber dass es dafür mal die Silbermedaille gab, schaue ich mir an, weil man kann das
Amsterdam von Bodensee, kann man also sagen.
Vor allem, es ist gibt ja in dem Fall Luft nach oben, weil es war nicht Gold.
Ja, ja, genau.
Kriege ein bisschen einen Anreiz jetzt, dass ich mir das nochmal anschaue.
Aber Sie haben es gut angesprochen, denn die Uferpromenade ist immer herrlich herausgeputzt. Die Innenstadt ist aber gefühlt sehr betoniert mittlerweile oder betonlastig, sagen wir es mal so. Das haben Sie sich aber auch in Ihrer Amtszeit in der ersten, die Entwicklung der Innenstadt, des Stadtzentrums ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Was gibt's denn da noch zu tun?
Also es war ja so, dass Bregenz das Problem hatte, wenn irgendwelche Touristen in der Innenstadt auf Bregenz getroffen sind, war dann oft die Frage, wo ist denn hier die Fußgängerzone?
Ja.
Weil es gab genau eine Straße, was Fußgängerzone war und das war's dann schon. Und es gibt so viele feine kleine Geschäfte in den Seitenstraßen von Bregenz, die immer das Problem hatten, dass die Frequenz sehr gering war, weil natürlich gerade der Tourist sich eher auf Fußgängerzonen konzentriert. Und ich habe immer gesagt, man sollte eine zusammenhängende große Fußgängerzone machen und es braucht in der Innenstadt eigentlich kein Auto, weil die Stadt lebt nicht von durchfahrenden Autos und die Geschäfte und die Gastronomie auch nicht, sondern der Treibstoff für eine Stadt sind die Menschen, die in der Stadt sich bewegen. Und wir haben dann die größte Fußgängerzone Vorarlbergs beschlossen, haben das dann Schritt für Schritt auch umgesetzt mit baulichen Maßnahmen. Und ja, natürlich, also wir haben diesen beigen Asphalt, der darauf hinweist, wir sind jetzt in der Fußgängerzone. Sandfarben wie der Sand am See, den wir nicht haben, weil überall Steine sind, aber wir haben den Sand in der Stadt. Und haben natürlich geschaut, dass wir überall dort, wo es gegangen ist, versucht haben, Pflaster zu lassen oder Bäume zu pflanzen. Wir haben rund 40 Bäume gepflanzt nach diesem Schwammstadtprinzip, damit auch der Klimawandel in der Innenstadt das Wasser aufnehmen kann. Aber es ist natürlich ganz schwierig, in der Innenstadt Bäume zu pflanzen und gleichzeitig Wiesen zu machen, weil natürlich die Gastronomie Interesse hat an Gastgärten, der Stadtmarketing Interesse hat, Veranstaltungen durchzuführen, Märkte durchzuführen. Das heißt, man braucht auch die Flächen, um flexibel zu sein für Events, für Märkte und für andere Geschichten. Und im Untergrund, und das vergisst man oft, weil 80% der Investitionen in eine Fläche in der Innenstadt sind Kosten für den Untergrund, für Wasser, Abwasser, Zuwasser, Gas, Strom, alle Leitungen, Telekom, Internet, alles, was im Untergrund ist. Und es sind so viel Rohre, Leitungen und Kabel, dass die Flächen, dass man irgendeinen Baum pflanzen kann, dass der auch wurzeln kann, sehr gering werden.
Okay.
Und wir haben eigentlich jedes Eck, wo wir gewusst haben, da geht's jetzt, haben wir versucht, Bäume zu pflanzen. Und das war ziemlich tricky, aber hat dazu geführt, dass wir jetzt, ich glaube, am Ende sind es dann 50 neue Bäume in der Innenstadt, die jetzt halt noch kleine Bäume sind, aber in 10, 20 Jahren sind es dann wirklich schattenspendende, große, schöne Bäume.
Sie haben auch versucht, die Innenstadt möglichst frei vom Autoverkehr zu halten. Was sind denn da die ersten Erfahrungen? Sagen die Geschäfte alle, es ist so, wie wir es dachten, es kommt keiner mehr? Oder kommen alle Menschen jetzt genau dorthin, weil es keine Autos mehr gibt?
Also es ist in der Tat so, dass ja der Handel immer besser in einer Fußgängerzone funktioniert wie außerhalb von Fußgängerzonen. Und gleichzeitig ist natürlich der Handel in einem ziemlichen Wandel zurzeit. Die großen Online-Konzerne machen es nicht unbedingt einfacher. Das Einkaufsverhalten der Menschen macht es auch nicht einfacher. Ich sage immer zu allen, die ich persönlich und privat kenne, löscht endlich euren bescheuerten Amazon-Account, weil das macht eigentlich alles kaputt vor Ort, das wir haben. Und ja, klar, ist einfach unkompliziert, aber gerade diese Paketlieferanten, die schütteln nur noch den Kopf, weil sie, wo sie früher 50 Pakete geliefert haben, liefern sie heute 500. Mhm. Was dazu führt, dass der Handel natürlich schon stöhnt unter dem Druck dieses Online-Handels. Und dann jammern die Leute wieder über leerstehende Geschäftsflächen, aber kaufen online. Und das geht halt nicht. Also ich mache immer ganz bewusst aufmerksam, wenn ihr wollt, dass der Handel auch eine Qualität hat und überlebt, dann muss man regional einkaufen und nicht nur klatschen und während Corona glauben, man muss den heimischen Handel unterstützen. Was gut funktioniert, ist natürlich die Gastronomie. In jeder Fußgängerzone hat die Gastronomie mehr Möglichkeiten, Gastgärten sich nach außen zu öffnen und eben diese Lebensqualität zu liefern, die wir alle so lieben bei schönem Wetter. Und für mich war so die schönste Erfahrung, wir hatten früher die Situation, wir sind ja jetzt im Bregenzer Rathaus, wir haben einen historischen Ratssaal, wo der oder die eine Bregenzerin, die den Bürgermeister gut gekannt haben, auch heiraten durften. Alle anderen mussten in einem Nebengebäude, in einem kleinen Trauraum heiraten. Mich hat das eigentlich immer gestört und ich habe das dann vor 6 Jahren geändert und habe gesagt, die Hochzeiten finden jetzt alle in diesem Trausaal, also in unserem historischen Saal statt, was einfach der schönste Raum ist im Rathaus, mit einem Balkon Richtung Rathausstraße, wo früher jeden Tag 4.000, 5.000 Autos vorbeigedonnert sind. Und jetzt ist ein großer Rathausvorplatz. Wir haben mittlerweile um die 300 Hochzeiten im Rathaus. Die Menschen oder die Brautpaare können auf dem Balkon Brautstrauß runterwerfen. Vor dem Rathaus finden Agapen statt mit Musik. Glückliche Menschen. Also so gesehen ist das einer der größten Gewinne für mich zu sehen, was eine Fußgängerzone kann und was der große Unterschied ist, wenn da kein Auto mehr vorbeifährt. Und es gibt natürlich Gewinner, also ich rede natürlich mit den Händlern und Gastronomen, die das positiv sehen, und es gibt auch solche, die Verlierer sind, was aber nicht mit der Fußgängerzone zu tun hat, sondern oft auch mit dem Produkt, das man vielleicht vergessen hat, mit der Zeit zu gehen.
Aber ich würde grundsätzlich nochmal zu Ihrer Person kommen und zu der Frage. Also es hört sich ja, wenn man so ein bisschen über Sie liest, hört sich ja an, als ob Sie bereits in der Volksschule beschlossen hätten, Bürgermeister von Bregenz zu werden. Und es hat ja auch einige Anläufe gebraucht und viele hätten frustriert sich irgendwas anderem zugewandt. Da gibt es ja auch Beispiele in Lindau zum Beispiel, die sich dann politisch völlig anders entwickelt haben, als ihr Ziel nicht Wirklichkeit wurde. Können Sie mal sagen, was für Sie, also klar, als Bregenzer Verbundenheit mit der Stadt, aber dann auf lange Sicht diese Durchhaltevermögen, um dann wirklich 2020 es dann doch noch zu schaffen, wahrscheinlich könnte man das sagen, und wahrscheinlich haben Sie auf dem Weg auch immer vielleicht schon das Gefühl gehabt, das klappt nie mehr, oder wie können Sie das zusammenfassen?
Ich erlaube mir noch ganz kurz einzustreuen. Herr Risch hat sich eben 2005 das erste Mal um den Bürgermeisterposten bemüht, 2010 das zweite Mal, 2015 das dritte Mal, 2020 hat es dann geklappt. Aber es ist eine Beharrlichkeit, also diese Motivation muss man haben. Das wollte ich nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die das genau nachvollziehen können, noch ganz kurz einstreuen.
Also meine Mutter hat mir mal die Geschichte erzählt, ob sie stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Mein Kinderzimmer war direkt ausgerichtet auf das Sitzungszimmer der Sozialdemokratie in Bregenz, wo der alt Bürgermeister Fritz Meyer, der von 1970 bis 1988 Bürgermeister war, also meine komplette Jugendzeit, immer die Sitzungen gemacht hat. Und ich hätte angeblich irgendwann mal, wo ich rübergeschaut habe, zu meiner Mutter gesagt, was ist das da drüben und wer ist das? Und hat sie gesagt, ja, das ist der Bürgermeister und der macht das und das für Bregenz. Und ich habe ihr dann scheinbar gesagt, das werde ich auch mal machen, Mama. Und das war ganz jung, ich kann mich persönlich nicht daran erinnern und musste dann im Bundesgymnasium in der 7. Klasse ein Referat über eine politische Partei halten, eine Unterrichtsstunde gestalten, und habe damals, bin ich zur ÖVP, zur SPÖ und zu den Grünen gegangen, um mir Unterlagen zu besorgen für das Referat. Die ÖVP hat mich bestens bedient und ich habe dann wirklich ein Referat über die ÖVP gehalten, also die Volkspartei, CDU, CSU, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Spannende für mich war, wer beschäftigt sich mit 17 Jahren mit Parteiprogrammen und Statuten? Das macht ja ein normal denkender Jugendlicher nicht. Und wir mussten es halt, weil es eine Aufgabe von unserem Lehrer war. Und da war für mich klar, dass eigentlich dieses Programm der Konservativen für mich nicht in Frage kommt. Und ich habe dann so ein bisschen geschwankt zwischen Grün und SPÖ. Das hat mir sehr gut gefallen inhaltlich. Und bin dann ins Büro zurück von diesem Bezirkssekretär von der SPÖ und habe ihm die Unterlagen wieder gebracht. Und dann hat er gesagt, komm doch mal auf eine Sitzung zu uns. Und ich dachte mir, wow, cool, jetzt kann ich in den Raum, wo ich immer schon wollte, zu dem Bürgermeister, wo ich immer schon wollte. Und bin dann auf die erste Sitzung, lauter alte Menschen. Also es war ja jeder alt, der älter war wie 30. Also lauter alte Menschen für mich. Und es kam dann dazu, dass in der zweiten Sitzung hat es geheißen, du bist unser neuer Jugendvorsitzender. Ich war auch der einzige Junge, also es war ziemlich einfach. Und war dann Jugendvorsitzender, haben ein paar Kollegen von mir geschnappt und habe dann 1990 die Chance bekommen, zum ersten Mal zu kandidieren, irgendwo in der Mitte von der Liste. Und dann 1995 hat es geheißen, jetzt lasst mal einen jungen Stadtrat machen, also Bürgermeister, also Stadtrat, und wurde dann 95 mit 26 Jahren Stadtrat für Wohnungsangelegenheiten und Jugendangelegenheiten. Mhm. Und da hat mir so das Feuer richtig gepackt, weil ich mir gedacht habe, alles außerhalb von meinem Kinderzimmer entscheidet die Politik. Da, zu Hause entscheidet Mama, Papa, auch nicht immer, aber meistens. Und alles außerhalb entscheidet die Politik und ich wollte einfach mitentscheiden. Ich wollte selber entscheiden, was passiert mit dem Außenbereich und was darf ich nicht und solche Geschichten. Und bin dann wirklich als Stadtrat habe ich versucht, so Jugendthemen anzuschneiden, Menschen zu helfen bei den Wohnungen. Und 2000 wurde ich dann Vorsitzender von der Partei und dann hat es halt geheißen, 2005, jetzt musst du kandidieren, oder? Und dann habe ich gedacht, da war Altbürgermeister Lienhardt seit 7 Jahren im Amt und ich habe kandidiert und 100 Tage vor der Wahl sagt ein Journalist zu mir, ja, aber die SPÖ hat 17% und sie kandidieren als Bürgermeister, macht das überhaupt Sinn? Habe ich gesagt, ja, klar. Und dann kam die Wahl und wir haben 20% dazu gewonnen. Ich kam in die Stichwahl und ich glaube um 200 Stimmen bin ich damals nicht Bürgermeister geworden in der Stichwahl 2005. Und dann hat der Journalist gesagt, ja, aber das Ergebnis ist jetzt auch schlecht. Dann sage ich, Entschuldigung, Sie haben mich vor 100 Tagen gefragt mit 17%, jetzt liegen wir bei 37, also ich finde das jetzt nicht so schlecht. Bin dann parallel in den Landtag gekommen als Landtagsabgeordneter und wurde dann Landesvorsitzender und Clubobmann, was meiner politischen Karriere vor Ort nicht so gut getan hat, weil die Bregenzer wollen einen Bregenzer, der sich um Bregenz kümmert und nicht auf Landesebene Politik macht. Und habe dann 10 richtig auf die Nüsse bekommen, aber so ordentlich.
Da habe gedacht, das führen Sie auf das zurück, dass die Bregenzer sagen, ja, der geht ja fremd praktisch.
Genau, das war ein bisschen das Thema im Bregenz. Ja, der sitzt ja im Landtag und ist Clubobmann und sitzt in Bundesgremien.
Der hat gar nicht die Zeit dafür.
Und das war schon, also das erste Mal auf die Nüsse zu bekommen, das ist schon, also das knickt ein bisschen. Also wäre komisch, wenn man sagt, na, weggeputzt, Krönchen richten geht schon, sondern also da ist man schon geknickt, nimmt es dann irgendwo auch persönlich und da fließt auch mal die ein oder andere Träne, weil man sich denkt, wow, das ist ja echt brutal. Und ich habe mich dann aber trotzdem motiviert, 15 zu kandidieren, weil es geheißen hat, naja, wer soll, wenn du nicht, wer dann und so. Und ich dachte, ja, okay, kandidiere ich wieder auf die Nüsse bekommen. Und habe dann 2020 zu meinem Team gesagt, ich kandidiere jetzt nur noch einmal. Parallel habe ich schon eine Firma gegründet mit einem Kollegen, wo wir so Beratertätigkeiten machen wollten auf politischer Ebene für Wahlkämpfe. Und es war dann wirklich eigentlich unerwartet, in die Stichwahl, man hatte die Wahl wegen Corona damals abgesagt und verschoben und bin dann in die Stichwahl gekommen mit 34% und der amtierende Bürgermeister 43 und kann mich noch erinnern, bin zu Hause gewesen und gedacht, jetzt brauche ich 17% mehr, er braucht nur 7%, das geht sich wieder nicht aus und schon wieder muss ich Nachsicht haben und dann am Wahltag diese 51% zu bekommen, das war schon, war echt ein cooler Moment.
In der Stichwahl.
Haben Sie da eine Erklärung dafür, warum es dann gerade bei diesem vierten Mal gepasst hat? Haben Sie Ihre Ambitionen auf Landesebene oder auf anderen Ebenen eingekürzt?
Genau. Eigentlich auf Landes- und alle anderen Ambitionen habe ich zurückgeschraubt. Gleichzeitig war so die Stimmung in der Stadt. Der amtierende Bürgermeister hat 22 Jahre das Amt jetzt ausgeübt, der war amtsmüde, hat die letzten 5 Jahre wenig Entscheidungen getroffen, nichts mehr an die Zukunft gedacht, sondern hat halt sein Amt noch ausgeführt. Und da gab es dann viele, die gesagt haben, hey, der Ritsch, der ist wirklich so ein hartnäckiger Typ, der kandidiert zum vierten Mal, jetzt geben wir ihm mal die Chance. Und das war so die Stimmung, die hat man gespürt, wenn man durch die Stadt gelaufen ist. Und dann, ich habe natürlich durch die 20 Jahre politische oder 25 Jahre politische Tätigkeit, hatte ich so viele Ideen, die ich umsetzen wollte, weil das sammelt sich ja über die Jahre an, dass ich dann wirklich mit Vollgas die ersten 5 Jahre reingedonnert habe. Also mein Baudirektor vom Amt hat mal zu mir gesagt, hey, zieh deine Turnschuhe aus, hey, das geht nicht, du bist zu schnell, dieses Tempo können wir nicht halten. Und gleichzeitig haben wir doch jetzt sehr viel umgesetzt und das hat auch dazu geführt, dass bei der letzten Wahl Billy Bregenzer gesagt haben, der hat's ganz gut gemacht, dem geben wir wieder die Chance, nochmal 5 Jahre.
Genau, am 16. März wurden Sie in die zweite Legislaturperiode gewählt. Dazu nochmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ist auch ein Grund, warum wir Sie zum Podcast eingeladen haben. Sie haben über 50% bekommen und der zweite Kandidat lag bei 30%. Also das war nicht knapp, sondern das war sehr deutlich. Offensichtlich haben Sie in diesen vorherigen 5 Jahren die Bregenzer überzeugt, das kann man so werten. Und Sie hatten keinen einfachen Start, muss man vielleicht dazu sagen. Sie haben ja praktisch mitten in Corona angefangen.
Eigentlich, also ich sage so im Nachhinein, war es natürlich komisch, während Corona anzufangen, oder? Weil du hast wenig Bürgerkontakte, Lockdowns, Entscheidungen, die nicht einfach waren. Und gleichzeitig war es aber die Möglichkeit, mit sehr viel Zeit und Ruhe in das Amt starten zu können, weil natürlich diese ganze öffentliche Welt stillgestanden ist. Als Bürgermeister ist man ja auf jeder Jahreshauptversammlung von jedem Verein eingeladen, auf jedem Event, auf jeder Vernissage. Und im Schnitt habe ich jetzt zurzeit so 310, 320 Abendtermine im Jahr, wo du halt irgendwo unterwegs bist. Und das gab's zu dieser Zeit ja nicht. Also hatte ich wirklich Zeit, mich auf das Amt zu konzentrieren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen, viel Einzelgespräche zu führen, was im normalen Ablauf eines Bürgermeisters fast nicht geht. Und so gesehen gibt's auch immer Gutes, wenn es Schlechtes gibt. Und das Gute hat er überwogen damals, muss ich sagen.
Jetzt ist die Sozialdemokratie deutschlandweit, weltweit, europaweit gerade unter Druck. Sie verliert, kann man gerade sagen. In Deutschland ist sie nicht mehr die größte Partei. Die CDU, CSU hat sie überholt tatsächlich. Die Mitglieder, also nicht mehr die Mitglieder, stärkste Partei. Wie ist das hier in Vorarlberg mit der Sozialdemokratie?
Also in Vorarlberg hatte die Sozialdemokratie noch nie irgendeine starke, also seit dem Zweiten Weltkrieg, seit 1945, ist die Volkspartei mit absoluten oder relativen Mehrheiten ausgestattet, stellt immer den Landeshauptmann und von den 96 Vorarlberger Bürgermeistern waren immer weit über 80 von der ÖVP. Es gab mal eine Umfrage, dass sich 20% der Vorarlberger maximal vorstellen können, sozialdemokratisch zu wählen. Der Unterschied auf kommunaler Ebene ist, dass man nicht eine Partei wählt, sondern eigentlich einen Mensch wählt. Und ich habe in Bregenz immer versucht zu sagen, ich habe ein Team zusammengestellt von Bürgerinnen und Bürgern aus allen politischen Lagern, die mit mir gemeinsam für Bregenz arbeiten wollen, wobei ich jetzt das ganz rechte Lager ausschließe, die ich eher nicht auf meiner Liste habe und auch nicht haben will. Aber alle anderen habe ich ziemlich gut vereinen können. Da gibt's wirklich Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bereichen. Wir sind 36 Frauen, 36 Männer bei mir im Team, die jüngste 18, die älteste 91, vom Straßenkehrer bis zum Doktor, alles abgebildet, so wie die Gesellschaft halt ist. Das ist so der große Unterschied, dass man auf kommunaler Ebene nicht Parteien wählt, sondern Menschen wählt. Und auf Landesebene natürlich schon auch den Menschen wählt, aber die Partei viel mehr hineinspielt. Und ja, wir haben jetzt in Vorarlberg haben wir als Sozialdemokraten 4 Bürgermeister von 96 in Bregenz, Dornbirn, Hart und Bürs. Aber witzigerweise, die 4 Bürgermeister vertreten 100.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, das ist ein Viertel der Einwohner. Weil der Bregenzer Wald, eine Region, die viele rund um den Bodensee sehr gut kennen, der Bregenzer Wald ist eine wunderschöne Region mit auch knapp 30.000 Einwohnern. Und da gab's einen Bürgermeister, der jetzt vor kurzem aufgehört hat, der vor der Wahl sich verabschiedet hat in einem Gremium und so geprahlt hat oder besser gesagt geschwärmt hat vom Bregenzer Wald und was sie alles Schönes machen und so und wie gut der Bregenzer Wald ist. Und ich habe ihm dann gratuliert und habe gesagt, nur eines ist schon komisch. dass ihr für 30.000 Einwohner 24 Bürgermeister braucht, was ich in Bregenz alleine machen muss. weil der Bregenzer Wald...
Der Seitenhieb, der hat gesessen.
Der musste sein. Aber der Bregenzer Wald hat 24 Gemeinden und das sind 24 Klein- und Kleinstgemeinden und da sind halt 24 konservative Bürgermeister und so kommt es dann halt, dass die ÖVP sehr viele Bürgermeister hat und wir sehr wenige, aber so in diesen Städten und Rheintalgemeinden die bunte Mischung der Bevölkerung schon dazu beiträgt, dass auch Menschen anderer Couleurs Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden können.
Das ist ja auch nicht ganz unähnlich in Bayern. Ich meine, das ist ein CSU-starkes Land und München ist
immer schon sozialdemokratisch.
Ja, genau. Fühlen Sie sich mit den Bayern, ist das eigentlich so eine Mentalität?
Ja, das Spannende für uns ist, und ich glaube, so, das ist ja auch das, was mich in Bregenz so hält und wieso ich so gerne in Bregenz lebe und wieso ich den Ort, wo wir sind, so liebe. Wir sind in 1,5 Stunden in München und ich fahre extrem gern auf München. Ich liebe die bayerische Mentalität in München. Du kommst mit jedem ins Gespräch und das ist echt locker. Also mir gefällt es. Du bist gleichzeitig in 1,5 Stunden in Zürich. Du bist in knapp 3 Stunden in Mailand. Also du bist so in einem, ich sage immer, Bregenz ist so der Mittelpunkt Europas. Okay, war ein bisschen laut. Also der Bodensee ist der Mittelpunkt Europas. Nein, weil du bist so in kurzer Zeit in ganz vielen verschiedenen Ländern und das macht es eigentlich so attraktiv, hier zu leben und nicht nur persönlich zu leben, sondern auch wirtschaftlich.
Ja.
Weil dieser Wirtschaftsraum, den wir hier haben, ist ja ein erfolgreicher Wirtschaftsraum ohne Ende. Das unterschätzt man ja.
Das klingt ja auch ein bisschen nach Final Destination. Also wenn Sie jetzt 2005, wenn es schon geklappt hätte, wären Sie vielleicht immer noch Bürgermeister, wenn die Wähler es gewollt hätten. Und gibt es jetzt einen Plan darüber hinaus? Das ist die zweite Legislatur. Wie lange kann ein Bürgermeister in Vorarlberg überhaupt amtieren, wenn er gewählt wird? Gibt es eine Altersgrenze?
Also du kannst bis zu deinem Tod Bürgermeister bleiben. Da gibt es keine Grenzen und keine Amtszeitbeschränkungen. Ich bin im Nachhinein gesehen wirklich froh, dass ich 2005 nicht Bürgermeister wurde, weil ich war 2005, war ich 36 Jahre alt. Das heißt, ich hätte 30 Jahre bis zur Pension Bürgermeister bleiben müssen oder dann halt noch was anderes tun. Und gleichzeitig tut's auch gut, wenn man weiß, okay, man hat eine Wahl gewonnen, man hat Wahlen verloren. Also man kennt beide Seiten und bleibt trotzdem intensiv und leidenschaftlich dran. Jetzt weiß ich, in meinem Alter, also am Ende dieser Periode, bin ich 62 und ich habe jetzt mal für mich beschlossen, dass ich die Entscheidung ein Jahr vor der nächsten Wahl treffe. Habe ich die Leidenschaft, noch eine dritte Amtsperiode zu machen? Oder denke ich mir, hey, das war's, es waren 10 wundervolle Jahre, ich konnte viel erreichen und lasse jetzt jemand anderen die Stadt weitergestalten.
Ja, aber 3-mal nicht gewählt worden zu sein und 2-mal gewählt, also das muss man zumindest mal eine Parität.
Also 3-3.
Ja, genau. Also.
Okay, jetzt kriege ich schon wieder Motivation.
Nein, es sind schon noch einige Projekte am Start. Ja. Also wir haben dieses Bregenz-Mitte-Thema, wo ich weiß, dass das sicher 8 Jahre dauert, bis wir das alles so richtig auf die Schiene bringen. Ich habe dieses Bahnunterflur-Thema, wo es darum geht, die Bahn von Wolfurt bis nach Deutschland Unterflur zu führen, dass wir wegkommen von diesen oberirdischen Gleiszulegungen. Da gibt es mittlerweile alle 17 Bürgermeister, der Landtag, alle sind dafür. Jetzt habe ich am Montag ein Treffen mit unserem neuen Verkehrsminister in Bregenz. Da kommt sich das anschauen, weil ja knapp 70% der Wirtschaftskraft von Vorarlberg, die in den Export fließt, nach Deutschland geht und leider immer noch knapp 88% aller Güter, die in Vorarlberg produziert werden, mit dem LKW
durch den Pendertunnel
nach Ulm größtenteils oder direkt mit dem LKW dann an die Nordsee geführt werden. Und das ist schon ein Thema, wo ich weiß, wenn ich mit den Vertretern der österreichischen Bundesbahnen rede, so eine Unterflurtrasse zu bauen, ist technisch machbar, ist auch finanzierbar, aber vom Tag, wo man sagt, jetzt machen wir das, bis zur Fertigstellung dauert es 23 Jahre.
Boah.
Dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich 80, also es sollte dringend barrierefrei sein, das Ding. ich würde es dann noch gerne erleben, ja, weil ich es wirklich gern sehen würde. Das war so ein Thema, das habe ich vor 4 Jahren angestoßen, wo ich echt jetzt noch mit Leidenschaft dranbleibe, auch wenn ich dann nicht mehr Bürgermeister bin, das Ganze zu begleiten, weil ich das für die Region und für die nächsten 200 Jahre Bodenseeufer ohne eine Zugsverbindung oberirdisch, also das gäbe ja dann nochmal einen Qualitätsschub, der unfassbar lässig wäre.
Das hat ja nicht mal Ihr Vorgänger Markus Lienhardt in seiner Amtszeit, die immerhin 22 Jahre gedauert hat, geschafft. Also 23 Jahre ist ein Wort, aber das ist natürlich bei Stadtentwicklung im Prinzip auch ein normaler Zeitraum. Wir hatten in der letzten Episode hatten wir mit einem Förster gesprochen, dessen Arbeit meistens erst in 100 Jahren gesehen werden kann. Wenn man jetzt die Stadt Bregenz als in den Lebensraum Bodensee einordnet, und Sie haben es ja schon gesagt, mit 33.000 Menschen ist es eigentlich eine recht kleine Stadt, aber Sie haben ein kulturelles Angebot, das so groß ist, dass es die Bregenzer gar nicht selbst wahrnehmen könnten. Also wenn man, sag mal, die Bühne der Festspiele nur mit Bregenzer füllen müsste, dann müssten die sehr viele Vorstellungen sehen. Sind Sie sogar noch mehr als andere Städte auf die unmittelbare Umgebung angewiesen, so ein kulturelles Zentrum für alle Anrainer?
Also in der Tat, was wäre Bregenz ohne die Festspiele? Weil man würde Bregenz halt vielleicht als Punkt auf der Landkarte kennen, aber wir haben keinen Bayern München Fußballclub. Wir haben das, was Bregenz auszeichnet, ist Kultur. Die Bregenzer Festspiele sind 1946 eigentlich aus einer Bürgerinitiative entstanden, auf einem kleinen Schiff im Gondelhafen. Mittlerweile mit der größten Freiluftbühne der Welt, die wir jetzt gerade neu saniert haben, komplett neu gebaut haben, mit einem neuen Bühnenkern komplett neu gebaut haben die letzten 3 Jahre. Und ich bin immer wieder so begeistert, dass in diesen 6 Wochen Festspiele verkaufen die Bregenzer Festspiele 300.000 Tickets. Und das muss man sich vorstellen, wenn 300.000 Menschen in diesen Wochen Bregenz besuchen, wie der Bregenz bebt. Es fahren 800.000 Menschen fahren mit der Pfänderbahn auf unserem Berg und ungefähr 500.000 Menschen kommen mit der Schifffahrt an im Sommer. Und all diese Zahlen führen natürlich dazu, dass eben diese Gastrohandel, dieses Sommerbeben, das wir hier erleben in Bregenz, so lebt, und das lebt durch die Festspiele. Und 80% der Gäste von diesen 300.000 kommen aus Deutschland. Und darum ist natürlich für uns extrem wichtig, diese gute Verbindung nach Deutschland zu halten. Und ich selber und die Bregenzer sind eigentlich schon stolz und begeistert. Ich würde mir wünschen, dass die Bregenzer noch stolzer auf die Festspiele sind und noch mehr begeistert sind. Ich vergleiche das immer mit Schalke 04. Egal, ob Schalke 04 absteigt oder ganz hinten mitspielt oder vorne mitspielt, wenn man Schalke ist, dann ist man Schalke. Und Dortmund ähnlich. Und das ist so, in Bregenz irgendwie fällt mir ein bisschen so von vielen Bregenzerinnen so dieses brennende Herz für die Bregenzer Festspiele.
Vielleicht brauchen Sie da so einen Ultra-Fanblock im Festspielhaus, die da auch mal mit dem Bengalo hocken. Ja, und
das ist so spannend, was man wirklich braucht. Oder? Die letzten 15 Jahre ist ja auf der Festspielbühne eigentlich nur Hochkultur, also Opern. Und mein erster Besuch auf der Festspielbühne war 1986. 1986, mein 18. Geburtstag, haben mir meine Eltern 2 Tickets geschenkt für ein Konzert auf der Seebühne vom Falco. Legendär. Ach,
Falco, super.
Und Falco kam mit dem Schiff, mit seiner schwarzen Brille über den See gefahren und hat dann 2 Stunden die Seebühne gerockt. Und das war mit 18 Jahren, das war für mich das legendärste Konzert. Und in der Tat folgten dann Konzerte mit Elton John, der mit dem Hubschrauber hergeflogen ist, auf dem Trainingsplatz vom Fußballplatz gelandet ist, mit dem weißen Rolls-Royce von dort direkt auf die Seebühne gefahren wurde, dort 2,5 Stunden auf dem Klavier solo gespielt und gesungen hat. Rolls-Royce, Hubschrauber, tschüss. Dann war Herbert Grönemeyer auf der Seebühne. Say When I Do, also all diese Konzerte. Und das hat dann irgendwann aufgehört, weil das Problem war, dass die Künstler nicht mehr bezahlt werden konnten von den Veranstaltern mit nur 7.000 Zuschauern. Die Preise haben sich verändert.
Oh ja.
Die sind so teuer geworden und da müsste man für ein Ticket 500-600 Euro verlangen, das geht nicht.
Ja.
Und jetzt sind wir hergegangen, haben bei diesem Umbau der Bühne und Seebühne, haben wir die Bühne, den Bühnenkern so gestaltet, dass in Zukunft der Aufbau für eine Rockbühne, die man braucht, nicht mehr 200.000 Euro kostet, sondern nur noch 20.000. was für die Veranstalter das Ganze jetzt viel leichter macht, wieder irgendwelche Gigs herzubekommen, weil ja zwischen Zürich und München immer noch ein Zusatzgig in Bregenz, was ja fast schon eine Clubstimmung ist, mit 7000 möglich ist. Und wir haben jetzt einen Plan, dass ab nächstem Jahr gibt es immer so ein End of Summer, 3 Tage auf der Seebühne, wo ein Tag so ein großer Gig kommen soll. Mhm. Ein Tag Elektro Bregenz für die ganz Jungen und ein Tag Comedy mit einem Großen, der mal vor einer 7000er Bühne was machen will. Da gibt es ja in Deutschland doch einige, die das gut können. Und vielleicht mit ein paar Newcomern, die das die Bühne auch nutzen, um bekannt zu werden. Das ist so der Plan, wo wir nächstes Jahr umsetzen wollen. Und damit die Seebühne nicht nur Kulturbühne ist, sondern auch für die Bregenzer, die halt nicht nur Opernfans sind, gemacht wurde.
Ja. Wer soll da mit dem Helikopter kommen?
Also Rolling Stones wären netter Auftakt, solange die noch atmen,
die
übergebliebenen.
Ja, oder Rammstein wäre so irgendwie,
oh wow,
für Rammstein wäre das so eine richtig coole Bühne.
Vielleicht ein bisschen klein, oder? Für Rammstein und für den.
Das viel Feuer Podium. Nötig. Ja. Da ist ja viel Wasser drumherum, kann ja nichts passieren. Wir sind so langsam auf der Endgeraden. Wir pflegen am Ende immer auch gern zu fragen, wo ist eigentlich Ihr Lieblingsort am Bodensee? Oder haben Sie einen Geheimtipp sozusagen, den die Zuhörerinnen und Zuhörer mal aufgreifen sollten, der vielleicht abseits des Standard-Touristenführers was Besonderes ist?
Also in der Tat gibt's so einen Lieblingsort, wenn man in Bregenz mit dem Auto oder mit dem E-Bike, weil es geht dann doch hoch, also die ganz Sportlichen können es mit dem normalen Fahrrad machen, Richtung Gebertsberg fährt. Mhm. Da gibt's eine Straße, wo man Richtung Gebertsberg fährt und
bei der Landesbibliothek vorbei.
Genau, diese Straße hoch. Wenn man die Straße hochfährt, gibt's in der Mitte eine Lichtung, wo man so auf den kompletten Bodensee und die Stadt sieht. Und dort sind 4 Bänke so verteilt. Die unteren beiden Bänkchen bezeichne ich immer so als Schmuserbänkchen. Also wenn man verliebt ist, auf dieses Bänkchen sitzt, ein bisschen schmust und sich den Sonnenuntergang am Bodensee ansieht. Das ist ein Ort, der in keinem Reiseführer ist. Und das ist so ein Ort, wo ich selber auch mal rauffahre, wenn ich allein bin und mich einfach auf die Bank setze und runterschaue und nachdenke über Dinge, wenn es mal nicht so gut läuft oder auch gut läuft, weil es ein Ort der Ruhe und ein extrem schöner Ort ist. Also das Schmuserbänkli an der Straße Richtung Gebertsberg.
Also wer den Bürgermeister von Bregenz mal beim Schmusen beobachten will,
den exklusiven Geheimtipp. Wir haben ja am Bodensee haben wir ein Glasflaschenverbot. Also es ist echt schwierig, eine schöne Flasche Rotwein am See zu trinken, weil es halt der Glasflaschenverbot. Dort oben darf man es. Also eine Flasche Rotwein, eine Flasche Prosecco, 2 Gläser.
Gibt es dieses Flaschenverbot schon lang?
Ja, haben wir schon lange.
Tatsächlich,
wir haben es drum.
Ist mir nicht bekannt.
Wir haben's
aber drum, gut, dass wir drüber sprechen.
Wir haben es drum gemacht, weil eben viele Gläser und Flaschen zu Bruch gingen und die Scherben für die Kinder und so.
Ja, ja.
Aber die Bregenzerinnen und auch die Touristen halten sich dran. Man kann das Bier auch aus der Dose trinken und man kann ja mal einen Rotwein umfüllen. Also.
Ja, okay. Es war mir nicht bekannt, aber ich muss es sehr befürworten. Vor 3 Jahren ist ein sehr guter Bekannter von mir auf den Lindauer Uferstufen nämlich ausgerutscht mit einer Flasche Bier in der Hand und ist danach nämlich komplett aufgeschnitten gewesen an der Hand. Also es ist gefährlich einfach und die Scherben, die im Wasser sind, das braucht keiner am Bodensee. Das kann man an dieser Stelle festhalten. Aber ich wollte eigentlich gar nicht mit so einem düsteren Szenario
enden. Ja, wir waren noch bei der Schmuserbank.
Genau. Und da kann Wein sehr helfen, auf jeden Fall. Herr Ritsch, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch über die Stadt Bregenz, Vorarlberg, über Ihre politische Karriere. Ich wünsche Ihnen jedenfalls gutes Gelingen in dieser Amtszeit. In 4 Jahren laden wir Sie wieder ein und dann können wir entweder über die dritte sprechen oder nicht. Das müssen Sie bis dahin entscheiden.
Reiten wir noch mal die Welle, ja? Schauen wir mal.
Danke Ihnen.
Danke.
Schönen Tag.
Danke.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Nicht nur im TV ein Küchenkönner. Im Jahr 2022 gelang Jari Docher das Kunststück, die 12. Staffel der äußerst populären Kochshow The Taste zu gewinnen. Im echten Leben kochte man in Konstanz, und zwar im Restaurant Anglerstuben. Dem schlichten Gebäude sieht man nicht an, was sich oben auf den Tellern abspielt, denn das hat mit allem Möglichen zu tun, mit Schlichtheit aber sicherlich nichts. Auf einem rustikalen Steinboden steht Mobiliar aus grobem Holz, Stühle sind petrolfarben gepolstert. Das kulinarische Konzept trägt den Untertitel Regional und Echt und offenbart sich in zwei Menüs mit jeweils 5 oder 6 Gängen. Und wie schmeckt's nun? Diese Frage beantwortet Dochert mit seinem kreativen Speisereigen. Was alle Gänge verbindet, ist eine ästhetische Präsentation und die Betonung jeweils einer Hauptzutat. Während beim wechselnden Ei auf Kartoffelpüree mit Spinat und Trüffel ausgerechnet der teure Edelpilz aromatisch schwächelt und kaum nach Trüffel schmeckt, gelingt es dem Küchenchef gerade beim Fisch besonders viel Aroma unter den Schuppen hervorzulocken. Egal ob's Krei oder Bodenseehecht, der Fisch präsentiert sich vollendet in seiner glasigen Konsistenz immer so abgeschmeckt, dass er für sich steht. Was ihn jeweils umspielt, folgt dann asiatischen oder französischen Spuren. Exzellent gelungen die Kombination aus Krei, herber Quitte und zu Bandnudeln geschnittene Schwarzwurzeln. Und damit's am Gaumen kracht, kommt noch gepoppter Buchweizen dazu. Die vegetarische Ente entpuppt sich erst nach genauerem Hinschmecken als fleischfrei. Es ist raffiniert, bearbeiteter Sellerie. Und egal ob Maispoularde oder Variationen vom Lingeringer Reh, die fehlerfreie Zubereitung jeder Komponente macht große Freude. Auch wenn sich die Kreativität manchmal etwas verläuft, wie beim Dessert Pina Colada. Ananas, Rum und Kokos liegen in unterschiedlichen Texturen unter Zuckerwatte. Der grobe Sichuan-Pfeffer darüber ist dabei ein geschmacklicher Irrläufer. Umso überzeugender Eis aus Blaukraut zum Käse. Umso überzeugender Eis aus Blaukraut zum Käse.
Für Musikliebhaber ein Tipp aus Konstanz. Die Sängerin Lisa Berg und der Pianist David Ruasch liefern das, was man vom französischen Chanson erwartet, aber alles selbst gemacht. Im Chansonrausch heißt das Programm, das die beiden in Zürich lebenden Musiker an gleich 2 Tagen in der Konstanzer Zimmerbühne zum Besten geben. Am Freitag, 22. August und am Samstag, 23. August. Chansonrausch. Damit ist das Programm eigentlich ganz treffend beschrieben. Es gibt Chansons à la couleur, à la nuance, à la sentiments. Ironisch wird es, wenn Lisa Berg davon singt, dass sie lieber einen romantischen Ausflug nach Paris machen würde, als eine Radtour um den Bodensee. Bedröppelt nachvollziehen können wir es wohl alle, wie das ist, wenn wir von morgens bis abends nur Säcklet. Blümerant wird es uns, wenn sie nach jungen, alten, heißen, coolen, blonden, gehemmten oder verklemmten lechzt, weil in ihr ein Vulkan brodelt. Und auch über Bergtouren lässt sich vortrefflich lustig machen. Beide, Ruasch und Berg, sind selbst vielfach besungen bzw. ausgezeichnet worden. Das muss man nicht alles wiederholen. Wichtig zu wissen ist, die beiden haben's drauf. Wer sich vorab ein wenig einhören möchte, der kann ja mal bei einer Musikbörse der Wahl nach dem Album »Schön, wie es begann« suchen. Macht Lust auf live. Im Chansonrausch von Lisa Berg und David Ruasch auf der Konstanzer Zimmerbühne am Freitag, 22. August und am Samstag, 23. August.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.